Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, neulich sagte mir jemand, bei mir liegt die Bibel nicht in der Ecke und verstaubt, bei mir steht sie im Regal. Ich weiß nicht, wie wir es so im Einzelnen halten mit der Bibel. Ich denke, es ist ein lesenswertes Buch und wir können viel dabei entdecken und da kann ja einiges auch passieren. Vor 14 Tagen hatten wir die Zukunftswerkstatt da. Und das war ja spannend, was an Aufbrüchen geschieht und was wir so festgestellt und beobachtet und miteinander geteilt haben. Und am vergangenen Sonntag haben wir uns mal die Baustelle Gemeinde nach Nehemia 3 angeschaut, wo also Nehemia mit den Menschen in Jerusalem die Stadt, die Mauer, die Infrastruktur wieder neu aufbaut. Spannend zu lesen, uralter Text und doch sehr aktuell. Nehemia war vor etwa 2.500 Jahren damit beschäftigt, Jerusalem zu einer Großbaustelle zu machen. Und da ist in konstruktiver Weise viel geschehen. Miteinander haben Menschen Gemeinde gebaut, äußere Grenzen gezogen, aber auch Tore eingebaut, Durchlässigkeit hin und her, Orte der Begegnungen. Es heißt, dass die Menschen mit ganzem Herzen an der Arbeit waren und dass Gott Menschen auch in diesem Zusammenspiel der Generationen, der Geschlechter, der verschiedenen Funktionen zusammengeführt hat und auch verändert hat. Ich möchte heute mit Nehemia 8 fortsetzen, also einen Sprung machen. Nach dem Bau der Mauer in Jerusalem mit den Toren und der Infrastruktur und auch nach der Ordnung des Miteinanders der Menschen aus Familien, aus Einzelnen, aus Männern und Frauen, Eltern und Kindern, aus Generationen, geistlichen, von Gott begabten Menschen, wird dort in Nehemia 8 ein anderer Neubeginn beschrieben. Ein ganz anderer Neubeginn in der Zukunftswerkstatt Gottes mit seiner Gemeinde. Ich lese dazu Nehemia 8, 1 bis 12 nach der Luther-Übersetzung. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor Männer und Frauen und vor alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm, dann werden verschiedene Namen genannt, zu seiner Rechten, aber auch zu einer Linken und weitere Namen. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, und dann werden auch einige Namen genannt, unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu dem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig, weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereit haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Nach dem äußeren Neuanfang in Jerusalem, nach dem Bau der Mauer und der Ordnung des Miteinanders, nun ein innerer Neuanfang. Wenn man sich nicht mit äußeren Veränderungen zufrieden gibt, ist das Innere dran. Ein Neuanfang nach außen und auch die inneren Veränderungen gehören offensichtlich zueinander. Gott hat zunächst Kopf und Hand in Bewegung gesetzt, um die Stadt wieder aufzubauen. Und nun berührt er das Herz, das Innere der Menschen. Und in einer Zukunftswerkstatt, auch wenn wir es heute gestalten, gehört beides zusammen. Das Erweitern und Reduzieren, das Kreieren und Eliminieren, aber mit Kopf, Herz und Hand, mit dem ganzen Menschen. Bei Gott, wenn er etwas verändert und für die Zukunft vorbereitet, eben den ganzen Menschen im Blick hat und uns miteinander in Bewegung setzt. In Nehemia 8 geht es um den Neuanfang mit den Weisungen Gottes und eine tiefe Sehnsucht zu hören und zu verstehen, was Gott durch sein Wort an Weisungen gibt. Interessant war für mich, dass der Impuls zum Verlesen des Gesetzes, also der 5 Bücher Mose, nicht von der Leitung und den Geistlichen ausging. Die setzten nicht die Initiative, sondern der Impuls dazu kommt von den Menschen selbst aus der Gemeinde. Diese Sehnsucht, lasst uns miteinander Wort Gottes hören, verstehen. Und Gottes Wort bekommt dann ganz viel Raum. Was hier beschrieben wird, könnte man heute beschreiben als Open-Air-Gottesdienst von 6 Stunden, vom Morgengrauen bis zum Mittag. 6 Stunden Gottesdienst. Ich habe in Georgien Gottesdienste von 3 Stunden erlebt. Das war spannend. Und hier schauen manche ja auch schon auf die Uhr, wann wird der Gottesdienst zu Ende sein. 6 Stunden Open-Air-Gottesdienst. Wer hält das aus? Aber offensichtlich war es wichtig, dass Männer und Frauen, die werden ja explizit genannt, und alle, die es verstehen konnten, dieses Erlebnis miteinander teilen. Gottes Wort Raum geben, vom Morgengrauen bis zum Mittag. Woher kommt eigentlich diese Sehnsucht nach dem Wort Gottes, habe ich mich gefragt. Liegt es vielleicht daran, dass äußere Veränderungen für eine Gemeinde, damals wie heute, durchaus geistlich sind, aber entsprechend viel Kraft kosten und man irgendwo eine Kraftquelle braucht, um diese Kraft wieder zu gewinnen? Muss diese Kraft neu gewonnen worden werden, indem Gott das Herz der Menschen berührt und bewegt, nachdem Kopf und Hand ja schon längst aktiv waren? Wie ist das mit 6 Stunden Bibel, Lese, Hören und Verstehen? Hält das jemand aus? Nachdem durch den Bau der Mauer und die Ordnung des Miteinanders ein bestimmter Abschluss in dieser Zukunftswerkstatt des Nehemia erreicht ist, braucht es nun einen Neubeginn der spirituellen Art, bei dem Esra und die Schriftkundigen das Volk gemeinsam mit der Gemeinde miteinander auf das Wort Gottes hören und auch das Wort Gottes auslegen. Offensichtlich ist diese Komponente enorm wichtig, wenn es um die Zukunftsgestaltung einer Gemeinschaft, die auf Gott vertraut, geht. Bezeichnet ist der Tag, an dem das geschieht. Das heißt hier der 1. Tag des 7. Monats. Wir sind mit diesem Kalender nicht so sehr vertraut und ich musste auch nachschauen, was heißt das eigentlich? Nach dem alten kultischen Kalender, nach dem Kirchenjahr der Juden, könnte man sagen, ist das der Neujahrstag. Da beginnt etwas Neues. Ein Altes ist abgeschlossen, eine neue Welt wird eröffnet, diesmal die Welt mit dem Wort Gottes. Ein neues Jahr. So werden wir auch ein neues Jahr beginnen. Mancher macht das ja und sagt, da treffe ich ganz bewusste Entscheidungen für dieses Jahr. Oder jetzt in der Fastenzeit sagt mancher, in diesen 7 Wochen mache ich bestimmte Dinge mal anders. Da beginnt etwas Neues. Ich möchte neu Raum geben, auch für Gott. Und das geschieht hier, Neujahrstag, wo eine Neuordnung auf das Wort Gottes hin stattfindet und Menschen sich auf seine Weisungen einlassen. Und hier beginnt für die Gemeinde in Jerusalem ein geistlich-spiritueller Neuanfang. Welche Bedeutung hat das Wort Gottes eigentlich für uns? Wer jetzt in das Gottesdienstblatt schaut, wird entdecken, da gibt es 60 plus jetzt in der kommenden Woche. 9.30 Uhr, da wird miteinander Bibel gelesen und entdeckt. Das ist gut, diese Gemeindebibelschule. Es gibt Hauskreise, in denen Bibel gelesen wird. Heute Abend lese ich mit meinem Hauskreis weiter die Passionsgeschichte. Die passt nämlich genau in diese Zeit vor Karfreitag und Ostern. Mancher liest auch privat die Bibel und sagt, dieses Buch ist nicht nur ein Stück Kulturgut, das hat was mit meinem Leben zu tun. Ich möchte das wirklich entdecken und ich kann nur dann sinnvoll und qualifiziert mit anderen über Bibel und andere religiöse Schriften reden, wenn ich die Bibel kenne. Ich möchte das lesen. Und heute ist das ja nicht nur in Buchform, sondern wer ein modernes Smartphone hat, wird in der Regel, wenn er mit Gemeinde, Glaube, Kirche zu tun hat, auch dort eine Bibel wahrscheinlich drauf haben. Oder am Tablet-PC. Es gibt so viele Möglichkeiten, heute Bibel zu lesen, bis hin in die U-Bahn am Smartphone. Wir haben heute enorm viele Möglichkeiten. Nie zuvor gab es so viele Möglichkeiten, Bibel zu lesen und zu entdecken. Gottes Wort zu hören und zu verstehen. Mich macht das sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben, hier in diesem Land. Dass wir die Freiheit des Glaubens haben und auch die Freiheit für Gottes Wort. Für uns ist natürlich die Frage, nutzen wir diese Möglichkeiten von uns aus? Was geschieht über den Sonntag hinaus? Sonntag ist uns ja wert und wichtig. Der ist uns ja im Endeffekt vom Kalender her vorgegeben als die Chance, Gott und Menschen zu begegnen. Und mancher ist mit dem Wort Gottes auch über den Sonntag hinaus gut versorgt. Und für den ist geistig-spiritueller Neuanfang längst geschehen. Aber vielleicht gibt es auch Sehnsucht nach mehr, nach Gottes Wort. Ich frage mich zum Beispiel, was bedeutet es, wenn wir in der Sammlung zur Zukunftswerkstatt, die unten im Foyer aushängt, diese Stichworte vorfinden. Da steht unter Steigern Bibelstunde Unterweisung. Und da steht unter Kreieren Bibel für Dummies. Das heißt mal wirklich auch neu entdecken, was ist das mit der Bibel? Was hat es damit auf sich? Sind das vielleicht, wie manche anderen Meinungen auch, Einzelmeinungen? Oder gibt es da eine Sehnsucht vieler aus der Gemeinde? Wie schaut es aus? Was würde zum Beispiel passieren, wenn es eine neue Bibelstunde, eine Art ABS, Abendbibelschule in der Moga gäbe? Wären mehr als 10 Leute regelmäßig dabei? Für mich ist das eine herausfordernde Frage, ob es da eine Möglichkeit gibt, ob da ein Bedarf ist. Und welchen Raum bekommt Gottes Wort in der Zukunftswerkstatt und in der Visionsfindung unserer Gemeinde? Es muss ja kein 6-stündiger Open-Air-Gottesdienst am Stubentor sein. In jedem Fall aber ist es berührend, wenn eine Gemeinde die Sehnsucht nach Gottes Wort teilt und Gottes Wort nicht nur hört, sondern auch versteht. Aber wie ist das mit dem Hören und Verstehen? Wie geht das eigentlich? Überlegt, wie ich das mache. Wenn ich zum Beispiel diese Predigt vorbereite, beginnt das am Anfang einer Woche für mich, dass ich mich der Bibel aussetze, lese, verstehen will, was Gott mir zu sagen hat. Verschiedene Techniken und Hilfsmittel wie Wörterbücher, Urtext und so weiter benutze, Kommentare. Und auf den Heiligen Geist vertraue, dass er mir Dinge auch zeigt. Und gleichzeitig schaue ich auch, was in der Gemeinde geschieht und in unserer Umwelt, in der Stadt, in der ich lebe. Und dass es Zeit und Ruhe und Konzentration braucht, das zu reflektieren und auch in Worte zu fassen. In der Hoffnung, dass sie auch verstanden werden oder dass mindestens ein Satz dabei ist, den man mitnimmt aus diesem Gottesdienst. Und wie ist das mit den Hörern der Predigt? Ich stelle fest, ich selbst bin der erste Hörer meiner Predigt. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich am Sonntag in aller Früh das nochmal durchgehe, kann und darf ich das so predigen? Wird Gott sein Ja dazu sagen? Habe ich Gottes Geist Raum gegeben? Und gleichzeitig sind wir miteinander Hörer der Predigt, weil wir miteinander hören und verstehen möchten, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat und auch durch seinen Heiligen Geist erschließt. Und an der Stelle erinnere ich gerne daran, dass wir als Baptisten Bibelbewegung sind. Die Bibel ist schuld, dass es Baptisten gibt, hat Onkel mal gesagt, weil Menschen miteinander Bibel gelesen haben und ihr Herz berührt wurde. Wir haben das Taufzeugnis vorhin übrigens gehört, dass die Bibel da eine Menge ausgelöst hat an Fragen, Antworten und Entscheidungen. In Nehemia 8 wird deutlich, dass Hörer bewegende und zutiefst verändernde Erfahrungen machen, als sie sich dem Wort Gottes und auch der Auslegung aussetzen. Da wird beschrieben, dass sie voller Ehrfurcht Gott die Hände entgegenstrecken oder sich tief verneigen und Gott loben. Das heißt, der ganze Körper ist beteiligt, der ganze Mensch, und es bricht aus ihnen heraus, voller Freude und Begeisterung. Und sie kommen innerlich in Bewegung und äußerlich, weil das eigene Leben, das Herz in die Werkstatt Gottes gebracht wird und da auch geformt und gestaltet wird. Und neben der Ehrfurcht und dem Lob steht auch das andere. Und das verschweigt die Bibel nicht. Die Menschen sind erschrocken. Sie trauern und weinen. Auch das gehört dazu. So eine Achterbahn der Gefühle, die hier beschrieben wird. Eine Zerreißprobe des Herzens, wenn man Gottes Wort begegnet. Freude gegen Trauer. Lob gegen Weinen. Und warum? Und jetzt wird es spannend und da geht es wirklich an das Innere. Gottes Wort deckt Schuld auf, so wird es beschrieben. An der Stelle frage ich mich natürlich, welche Bibelstellen lieben und vermeiden wir, wenn es um diese Frage geht? Oder wie selektiv lesen wir unsere Bibel? Stellen wir unsere eigene Patchwork-Bibel zusammen? Ein ehemaliger amerikanischer Präsident hat es mal gemacht. Der hat also Bibel genommen, Ausschnitte neu zusammengestellt und gesagt, das ist das Evangelium, was für mich gilt. Diese Bibel hat man vor kurzem erst gefunden, diese Sammlung aus lauter Textabschnitten. Gottes Wort deckt Schuld auf. Und Gottes Wort macht auch sehr ehrlich deutlich, so ist meine Beziehung mit Gott. So ist es um meine Beziehung mit Gott bestellt. Und die Menschen in Jerusalem damals merkten, es ist nicht gerade gut um unsere Beziehung zu Gott bestellt. Die Gottesbeziehung hatte man bei allen Aktivitäten, äußeren Dingen und Zwängen und Alltag vernachlässigt. Und an der Stelle bin ich auch gefragt, wie ist es um meine Beziehung zu Gott bestellt? Und wie sehr stehen wir in der Gefahr, unsere Beziehung zu Gott zu vernachlässigen, selbst in der besten Absicht, doch Christen zu sein und auch Gemeinde zu sein? Die Menschen, die Gottes Wort hören und auch verstehen, denen wird etwas klar. Denen wird damals klar, wir sind weit entfernt von Gott, aber er ist und bleibt unser Gott. Wir haben uns von seinem Willen entfernt, weil wir unseren eigenen Willen für wichtiger hielten. Wir gehören zwar zu seinem Volk und seiner Gemeinde, aber offensichtlich braucht es jetzt Klärung, wo wir zu Gott und zu seiner Gemeinde stehen. Und Klärungsprozesse sind immer schmerzhaft. Die Hörer, die es hören und verstehen, was sie aus Gottes Wort erfahren, weinen über ihren Zustand. Das hat mich zutiefst berührt. Wann habe ich das letzte Mal geweint? Auch über meinen eigenen Zustand oder über den Zustand eines Menschen, wenn ich sein Leben sehe und auch verzweifelt bin über das, was dort geschieht. Die Hörer, die hören und verstehen, was sie aus Gottes Wort erfahren, haben wenig Hoffnung, dass Gott noch Gemeinschaft mit ihnen haben will. Das wird in diesem Text sehr deutlich. Und wie ist es mit unserer Beziehung zu Gott und zueinander und zur Gemeinde bestellt? Wie weit fordert Gottes Wort uns heraus? Einerseits zu Lob und Freude, zum Lobpreis, und andererseits auch zu tiefer Trauer und zum Weinen. Ist es schon jemandem passiert, dass er geweint hat im Blick auf das eigene Verhältnis zu Gott oder das Verhältnis anderer zu Gott? Wann kommen mir eigentlich die Tränen? Wie viel oder wie wenig Hoffnung habe ich denn, dass Gott Gemeinschaft mit mir oder mit den Menschen meiner Gemeinde haben möchte? Und da darf ich von Esra und Nehemia lernen. Wo Menschen aufmerksam auf Gottes Wort hören, es verstehen und an sich heranlassen, wo Menschen ihre eigene Schuld erkennen, die ihre Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen belastet, wo Menschen neu die Gemeinschaft mit Gott und miteinander suchen und finden wollen, da ist ihnen durch Gottes Wort ein Weg zu einem neuen, frohen Neuanfang offen. Da wird der Blick und das Herz geweitet für Gottes Vision, für das eigene Leben und für Gottes Vision für die Gemeinde. In der Visionsfindung der MOGA können und sollen wir darauf nicht verzichten. Gerade jetzt und in einer solchen Situation ruft Gottes Wort, und das ist spannend für mich beim Nehemia 8, zur Freude auf. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Diese Worte sprechen hinein in die Trauer der Menschen. Dort stehen diese Worte, die wir auch gerne sonst jemandem als Ermutigung zusprechen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist eure Kraft, steht in dieser kritischen Situation, und damit gibt es die Wende an dieser Stelle. Als alles Volk weinte, als sie die Worte Gottes hörten und verstanden, so heißt es hier, da sprachen Nehemia, Esra, die Priester und die Schriftgelehrten, die Leviten, die das Volk unterwiesen, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig, weint nicht. Lasst Gottes Wort an euch heran, aber weint nicht. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Begeisterung für Gott, die dann Raum gewinnt, wenn sein Wort uns direkt begegnet und trifft. Und dann beginnt, das ist spannend für mich noch, die Zukunftswerkstatt am Herzen. Dann wird ein Festtag gefeiert. Passt gar nicht in die Fastenzeit, dieser Text jetzt hier. Fette Speisen werden aufgefahren, süße Getränke, das volle Programm. Vielleicht soll ich das mal anders predigen, ja, Dank oder so. Und alle feiern mit. Auch die, die sich nicht darauf eingerichtet haben, aber die werden mitversorgt und mit hineingenommen in dieses Fest. Das Volk macht ein großes Freudenfest, nachdem es Gottes Wort gehört und verstanden hatte. Und dann war die Sehnsucht nach mehr geweckt. Noch mehr aus Gottes Wort erfahren. Feiern, wie Gott es will. Und dann beginnt im Endeffekt, so würde er uns heute formulieren, eine Bibelwoche mit dem Laubhüttenfest. Dieses eigenartige Fest, was vorhin uns ja erklärt wurde im Kinderteil, was uns gar nicht so vertraut ist, das ist eher eine Zufallsentdeckung. Auf die ist man gekommen, dass es das mal gab, Aber das entdeckte man erst wieder, nachdem man nach langer Zeit wieder diese Bibelstellen las. Und dadurch ist dieses Laubhüttenfest eigentlich entstanden. Das heißt, Bibellesen macht neugierig, führt zu überraschenden Entdeckungen. Also ich entdecke ja immer noch was Neues in der Bibel. Ich habe viel gelernt dazu, das ist ja auch mein Beruf und ich habe eine gute Ausbildung da drin, aber ich merke, da gibt es noch so viel Spannendes zu entdecken. Was ich vielleicht vor Jahren mal gelesen habe, womit ich damals überhaupt nichts anfangen konnte. Aber im Moment, jetzt passt es. Das ist das Puzzleteil, was irgendwo sich anfügt in ein Bild. Das heißt, auch die Neuentdeckung des Laubhüttenfestes hier als Fest der Befreiung und der Mobilität, der Veränderung wird neu entdeckt. Ist ja komisch, die hatten gerade ihre Stadt wieder aufgebaut und ziehen jetzt vor ihre Häuser in die Höfe und bauen da Laubhütten. Aber sie sagen, wir möchten innerlich flexibel bleiben. Wir möchten Gott Raum geben und Räume auch der Begegnung haben, uns nicht in unsere Häuser zurückziehen, sondern wir wollen miteinander diese Woche ganz bewusst in der Öffentlichkeit miteinander leben. Und eine sehr große Freude ergreift die Leute, so wird es beschrieben, wenn sie Gott und einander neu begegnen. Und im Mittelpunkt dieser Woche ist Gottes Wort. Und der Rahmen wurde uns vorhin auch schon beschrieben, vom 1. bis zum 8. Tag, also vom Sonntag bis zum Sonntag oder vom Sabbat bis zum Sabbat. Wir leben ja auch von Sonntag zu Sonntag und ich freue mich jedes Mal, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Das ist für mich auch ein Fest. Gottes Wort wird am Gottesdienst verkündigt und verlesen. Das ist eine gute Tradition. Und von Montag bis Samstag begleitet uns Gottes Wort natürlich auch. Wenn wir Gottes Wort hören, lesen und verstehen. Als Buch, als Hörbuch, in digitaler Form, im Gespräch miteinander, im Einzelnen erkunden und hoffentlich mit großer Freude und offen für neue, überraschende Entdeckungen, die dann zum Fest werden. Und auf jeden Fall, und damit möchte ich schließen, mit der Zusage für Gottes geistliche Zukunftswerkstatt, die Freude am Herrn ist eure Stärke und Kraft, die Gott euch, die Gott uns an jedem Tag neu schenkt. Amen.